Zettel die Herkunft oder der Hintergrund des Valentinstages erklärt wurde, der mir bis jetzt ehrlich gesagt nicht geläufig war. Und es ging weiter in unserem Bibelgespräch, das so ein Stück weit den Titel oder den Inhalt meiner Predigt auch gestriffen hat. Der Titel lautet nicht angepasst, sondern verwandelt, und der Text, mit dem ich das Thema meiner Predigt vielleicht so ein Stück weit auf den Punkt bringen kann, befindet sich in Römer 12, Vers 2. Elias war so lieb, die Bibeltexte, die ich heute lese, oder zumindest ein Teil der Bibeltexte, die ich heute lese, aufzuschreiben, sodass ihr sie mitlesen könnt. In Römer 12, Vers 2 steht: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Es ist ein Text, der die Grundsätze unseres Lebens berührt und hinterfragt. Ein Text, der uns vielleicht im Alltag herausfordert und der im Rahmen meiner Predigt uns alle vielleicht auch ein bisschen vor eine Herausforderung stellen soll oder darf. Aber stellt euch vielleicht zunächst einmal folgende Situation vor. Ihr sitzt zu Hause und plötzlich klingelt es an der Tür und dort steht eine Vertreterin einer weltweit bekannten Staubsaugerfirma. Und ihr öffnet der Dame und sie steht vor euch und sagt: Ich habe das beste Produkt für euch, für Sie. Und wenn Sie diesen Staubsauger, den ich hier mit habe, kaufen, dann werden Sie nie wieder einen anderen wollen oder brauchen. Und da du gerade nichts zu tun hast und der Kuchen, den du eigentlich gebacken hast, ohnehin zu viel ist für dich allein, bittest du sie hinein und ihr setzt euch zusammen an den Küchentisch und die Vertreterin fängt an, über ihren Staubsauger zu reden. Sie preist euch ihren Staubsauger in jeglicher Form an und erklärt euch jedes technische Detail, das ihr so eigentlich gar nicht wissen wollt. Aber ihr merkt, wie sie für dieses Produkt brennt, wie sie überzeugt ist. Und dann holt sie plötzlich aus voller Überzeugung aus ihrer Tasche verschiedene Schachteln mit Asche, Krümeln, Sägespänen und Kaffeepulver und euch wird schon ganz anders. Sie geht ins Wohnzimmer und wirft die ganzen Stoffe zu eurem Erstaunen auf den Teppich des Wohnzimmers und nimmt wahr, dass ihr das vielleicht etwas komisch und übergriffig findet, aber beschwichtigt euch und sagt: Keine Sorge, ich saug das gleich alles wieder weg. Also nimmt sie ihren Staubsauger, schaltet ihn ein und fängt an, den Dreck vom Teppich zu saugen. Und ihr seht mit wachsender Verzweiflung in ihrem Gesicht und auch in eurem Gesicht, dass sich nicht so richtig was tut. Die Sägespäne werden nur immer weiter verteilt, die Asche verschmiert, das Kaffeepulver sickert weiter in den Teppich ein und die Staubsaugervertreterin drückt den Staubsauger immer heftiger auf den Teppich und nach einigen Minuten gibt sie auf. Sie sinkt zurück auf den Stuhl und blickt dich mit einem schlechten Gewissen an und du bist dir nicht sicher, ob das alles gerade wirklich passiert ist und ob du nun lachen oder weinen sollst, aber um diese Stille, die entsteht, zu unterbrechen und die Situation vielleicht irgendwie zu retten, sagst du: Naja, das ist ja jetzt irgendwie blöd gelaufen, aber ihr Staubsauger ist bestimmt trotzdem ganz toll. Und plötzlich nimmst du den Anflug eines Lächelns in ihrem Gesicht wahr. Und plötzlich scheint sie wieder ganz selbstbewusst und erwidert: Das ist eigentlich auch nicht so schlimm, von dem Staubsauger war ich sowieso nie so richtig überzeugt, aber ich habe zum Glück mehrere Standbeine, ich verkaufe auch neue Teppiche, die sind mit Abstand die besten auf dem Markt und ich sehe, sie haben Bedarf. Eine Anekdote, die vielleicht ein wenig ein Beispiel dafür sein kann, wie Überzeugungen in unserer heutigen Welt abnehmen oder auch mal gerne über Bord geworfen werden. Da wird schnell mal eine Position zugunsten einer anderen geräumt, die vielleicht besser passt oder der bequemer ist, mit der ich vielleicht etwas weniger angreifbar bin. Und da werden vielleicht auch Überzeugungen über Bord geworfen, wenn ich feststelle, dass in meinem Freundeskreis andere Auffassungen vertreten werden. Da äußere ich mich in sozialen Netzwerken lieber nicht, weil ich Angst habe vor den Reaktionen. Da rede ich auf der Firmenweihnachtsfeier darüber, dass ich Elektroautos ablehne und am nächsten Tag treffe ich einen guten Freund, der einen Tesla fährt und gratuliere ihm zu seiner tollen Anschaffung. Da gebe ich vielleicht nicht offen zu, dass ich in die Wahrheit der Bibel als Gottes Wort glaube Jeder soll ja schließlich leben, wie er möchte. Ich will ja niemanden beeinflussen und niemanden auf die Füße treten. Doch wie wichtig sind in der heutigen Zeit noch persönliche Überzeugungen? Vor allem die, die wir als Christen haben, haben wir da noch klare biblische Überzeugungen? Und da meine ich jetzt nicht die 28 Glaubenspunkte unserer Kirche, sondern ich meine eigene, persönliche, feste Glaubensüberzeugungen, die sich aus der Bibel ergeben. Grundsätze, nach denen wir unser Leben führen und ausrichten wollen und zu denen wir unbeirrt stehen, auch im gesellschaftlichen Gegenwind. Denn dieser Gegenwind, ich nehme das wahr, ihr vielleicht auch, der nimmt schon immer stärker zu. Es gibt immer wieder Themen und neue Themen, die vielleicht von uns Christen anders gesehen werden als in der Welt. Und wenn wir über unsere Überzeugung nachdenken, fallen uns vielleicht ganz schnell die 10 Gebote ein, wo wir sagen, jawohl, da kann sich jeder drauf einigen, die sind Grundsatz unseres Völkerrechts in der Welt, die sind Grundsatz auch unseres Grundgesetzes, das ist richtig. Aber wenn wir die 10 Gebote in der heutigen Welt leben und vertreten, wird es dann nicht schon mit dem 1. Gebot schwer? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Widerspricht das nicht dem Gebot der Toleranz in unserer Gesellschaft? Wenn wir diese und andere Aussagen offen vertreten, dann machen wir uns früher oder später angreifbar. Wir sind und wir werden als Christen, die den Worten der Bibel Glauben schenken und danach leben möchten, immer wieder Skepsis, Gegenwehr und auch Widerstand ausgesetzt. Ein Wort, das in diesem Zusammenhang vielleicht ein wenig beschreibt, wie wir Christen leben sollen oder wie wir sein sollen in dieser Frage, ist das Wort Integrität. Also eine dauerhafte Übereinstimmung des persönlichen Wertesystems und unserer persönlichen Ideale mit dem eigenen Reden und Handeln. Ein integrer Mensch lebt und handelt in dem Bewusstsein, dass seine persönlichen Überzeugungen, Maßstäbe und Wertevorstellungen sich in seinem Verhalten ausdrücken, im privaten wie im öffentlichen Leben. Und das ist ein ganz hoher Anspruch, dem wir selbst wahrscheinlich auch nur selten gerecht werden. Und doch ist Integrität etwas, das wir vor allem jeden Tag von anderen erwarten, von Politikern, von Vorgesetzten, von Vorbildern, von Sportlern, von unserem Pastor. Aber welchen Maßstab legen wir dabei an uns selbst an? Ist Integrität für uns ein Thema? Reflektieren wir uns selbst? Und ich stehe hier nicht als Moralapostel. Mich betrifft dieses Thema genauso wie vielleicht auch alle anderen. Reden und danach handeln ist nicht immer selbstverständlich. Und in unserer Welt treffen wir immer wieder auf Menschen, die das eine sagen und das andere tun. Und wir selbst stehen auch in der Gefahr. Wir reden in der Theorie sehr schnell über etwas und handeln in der Praxis anders. Und manchmal merken wir vielleicht gar nicht, dass wir dabei nicht integer sind. Das können ganz alltägliche Dinge sein. Betrügen? Mache ich nicht, niemals, auf gar keinen Fall. Aber bei der Steuererklärung, da setze ich manchmal ein paar Kilometer an zur Arbeit, die ich gar nicht gefahren bin. Bestechung? Geht gar nicht. Aber ein Auge zudrücken, das würde ich schon mal, wenn der Kunde mir ein nettes Dankeschön übergibt. Oder auch Gedanken wie, das ist ja nicht so schlimm, ich mache das ja nur einmal, ob Gott denn das wirklich so gemeint hat. Daran sehen wir vielleicht, dass Integrität schnell unterwandert werden kann und manchmal merken wir das vielleicht nicht. Was sagt die Bibel, was sagt Gottes Wort dazu? Bereits im Alten Testament kommt Integrität vor, auch wenn es dort nicht so benannt wird. Genutzt wird dort das hebräische Wort Tamim, das mit Vollständigkeit, Vollkommenheit, Fehlerlosigkeit oder Untadeligkeit übersetzt werden kann. Verwendet wird es zum Beispiel im Psalm 15, Vers 2 und hier steht geschrieben, hier wird gesagt, dass jeder, der in das Heiligtum kommen darf, Tamim sein muss. Text lautet, jeder, der aufrichtig lebt, der das Rechte tut und durch ehrlich ist. Oder in Sprüche 11, Vers 20, dort wird Tamim mit Unsträflichkeit oder mit Untadeligkeit übersetzt. In der Hoffnung für alle steht, Herzen voller Bosheit sind dem Herrn zuwider, doch er freut sich über alle, die sich nichts zu Schulden kommen lassen. Tamim, nichts zu Schulden kommen lassen. Bei Integrität im biblischen Sinne geht es also um die Reinheit des Herzens, um Ehrlichkeit und um Untadeligkeit. Eigenschaften mit einem ganz hohen ethischen Anspruch. Und im umgekehrten Sinne zeigt die Bibel dabei, dass ein Fehlen dieser Tugenden zu Streit, Unheil und geistiger Verarmung führt. Sie unterstreicht, dass der rechtschaffende Weg, auch wenn er mühsam ist, göttlichen Frieden und Segen bringt. Zum Beispiel in Sprüche 11, Vers 3, Ehrlichkeit leitet den Aufrichtigen auf seinem Weg, ein Unehrlicher zerstört sich selbst durch seine Falschheit. Integrität ist ein Eckpfeiler eines moralischen Lebens und untrennbar mit anderen gottgefälligen Eigenschaften verbunden. Und wenn ich in der Bibel lese, faszinieren mich immer wieder Begebenheiten, in denen Menschen auch gegen Widerstände auf Gott gehört haben und ihren Überzeugungen treu geblieben sind. Menschen, die zu Gott standen, auch zu ihrem eigenen Nachteil. Daniel ist für mich so ein Mensch, den ich als absolut integer bezeichnen würde. Und wenn wir die ersten Kapitel des Buches Daniel ansehen, dann können wir viel über diese Art von Integrität lesen. Und einen Text würde ich jetzt gerne einmal lesen, Daniel 3, die Verse 1 bis 20. Die Zeit nehmen wir uns jetzt, diese 20 Verse zu lesen. König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und 3 Metern Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein, die Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter, die hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. So kamen alle, die im babylonischen Reich Rang und Namen hatten, und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Harfen, der Lauten, Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, der wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten ihm, lang lebe der König. Du, o König, hast doch angeordnet, dass sich jeder beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier aber einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht, sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Meshach, Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch jetzt eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Soweit der Text aus Daniel 3. Daniel und seine Freunde sind hier zum wiederholten Male einer Prüfung ihres Glaubens ausgesetzt. Und anders als vielleicht zu Beginn seiner Zeit am Hof, wo es um die Speisevorschriften des Königs ging, geht es hier um Leben und Tod. Es geht um die Frage, ob sie sich dem König in seinem Größenwahn unterwerfen und die goldene Statue anbeten oder ob sie ihren Überzeugungen treu bleiben. Und sie weigern sich hier in dieser Begebenheit nicht nur einmal, sondern gleich zweimal, sich vor dieser Statue niederzuwerfen. Und schon die erste Weigerung zeugt von ganz großem Mut. Da muss doch eine ganz große Menschenmenge gewesen sein, die zusammenkam, wenn wir lesen, dass dort steht, führende Beamte, Statthalter, Stellvertreter, königliche Berater, Schatzmeister und so weiter und so fort, hohe Würdenträger, also alles, was in Babylon Rang und Namen hatte. Und mitten unter diesen Leuten, mitten in diesem Gruppendruck, der da höchstwahrscheinlich entstanden ist, bleiben Daniel und seine Freunde stehen und beten die Statue nicht an. Ihnen muss klar gewesen sein, dass das auffällt, und ihnen muss klar gewesen sein, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Warum also nicht einfach sagen, ist doch egal, ich mache das jetzt einmal, da ist ja nichts dran, ich tue ja nur so. Das machen ja alle. Daniel hätte sich das sicherlich schönreden können, aber er bleibt konsequent und macht sich zum Außenseiter. Und dann geschieht das Gleiche nochmals und sie bekommen eine neue Chance in der direkten Konfrontation mit Nebukadnezar, im direkten Angesicht des nahenden Todes, in der Situation der zweiten und der letzten Chance. Und auch hier hätte sich Daniel das Ganze doch schönreden können. Mir würden da viele Ausflüchte einfallen. Es ist ja bestimmt Gottes Wille, der hat für diese zweite Chance gesorgt. Wenn ich weiterlebe, kann ich noch vieles bewirken. Wem ist denn mit meinem Tod jetzt gedient? Gott wird mir schon vergeben, er sieht ja den großen Druck, unter dem ich hier stehe. Aber nein, Daniel zieht es durch, er bleibt standhaft und er nimmt die möglichen Konsequenzen des Todes im Kauf, in dem Wissen, das sagt er in dem Text, dass Gott ihn retten kann oder eben auch nicht. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis dieser Standhaftigkeit. Am Ende lobt Nebukadnezar Gott, den Text haben wir jetzt nicht gelesen, aber in Vers 28 erkennt ihn als einzigen Gott an, der so auf so machtvolle Weise retten kann, Vers 29, und gibt Daniel und seinen Freunden eine noch machtvollere Stellung, Vers 30. Gott wandelt hier eine absolut auswegslose Situation des Todes in ein machtvolles Zeichen um. Die Standhaftigkeit und Unbeirrbarkeit von Daniel und seinen Freunden gab ihm die Möglichkeit, seine Macht zu zeigen. Und auch wenn wir in das Neue Testament schauen, finden wir in Jesus das perfekte Beispiel für gelebte Integrität. Wenn wir an die Versuchung des Satans denken, der gerade dann zu Jesus kam, um seine Integrität zu prüfen, um ihn zu brechen, als Jesus am schwächsten war. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass Jesus vollständig Mann und vollständig Gott war und dadurch genau diesen Herausforderungen ausgesetzt war, um schwach zu werden und um sich verleiten zu lassen, wie wir sie auch kennen. Aber er sündigte nicht, lesen wir in Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist der Inbegriff von Integrität. Und schaffen konnte er das nur durch seine unerschütterliche Verbindung zu seinem Vater, zu Gott. Und auch wir können nur durch Gottes Kraft Menschen mit Integrität sein. Und auch wir werden immer wieder angegriffen und auf die Probe gestellt, ob unser Reden und unser Handeln übereinstimmen. Wer kennt sie nicht, die Situation zu wissen, was richtig ist, aber zu schwach, zu faul, zu egoistisch zu sein, es zu tun? Gottes Wille und Gottes Wünsche vielleicht zu kennen, aber ihnen nicht zu folgen, nicht folgen zu wollen, weil es zu unbequem ist? Große christliche Reden führen, geistliche Tipps und Ratschläge zu verteilen, aber wenn es darauf ankommt, selbst zu versagen? Harte Worte zu finden, wo Nachsicht und Verständnis gefragt wären? Und wenn niemand hinschaut, es vielleicht doch nicht ganz so genau zu nehmen? Auch das sind Angriffe auf uns. Das sind Dinge, die auch dich und mich persönlich in unserem Alltag immer wieder betreffen. Und ich persönlich wünsche mir mehr Integrität, mehr Untadeligkeit, mehr von Jesus zu lernen und so standhaft zu werden wie er. Und ich rede hier bei diesem Thema nicht von unseren adventistischen Themen Schweinefleisch, Alkohol und Tabak. Das sind Fragen des Lebensstils. Die Bibel und insbesondere das Neue Testament ist eindeutig in der Frage, was sich Gott von unserem Handeln wünscht. Wir sollen Menschen sein, die der Wahrheit folgen und die gute Werke tun. Wir sollen Menschen sein, die ihre Versprechen halten. Wir sollen unsere Mitmenschen lieben und dies in Wort und Taten zum Ausdruck bringen. Wir sind aufgerufen, Gott in unserem gesamten Lebensweg zu folgen, und unser Leben sollte mit unserem Glauben an ihn, mit seinem Wort übereinstimmen. Wenn wir 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 17 lesen, ermutigt uns Petrus dort: Und wer sollte euch das Böse tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Allein Christus, der Herr, den Herrn sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihn freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben, dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Es ist doch viel besser, wenn Gott es so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. In diesem Text beschreibt Petrus für mich persönlich, was ein Leben in Integrität bedeutet. In jedem einzelnen Vers steckt eine klare Botschaft, in Vers 13 ganz für das Gute sich einzusetzen. In Vers 14, nach Gottes Willen leben, nicht fürchten, nicht einschüchtern lassen. Vers 15, Christus ehren, bereit zu sein, Rede und Antwort zu stehen. Vers 16, anderen freundlich und mit Respekt begegnen, ein gutes Gewissen haben. Und Vers 17, für das Gute zu leiden. Das ist Gottes Botschaft an uns, so zu leben, wie er sich es wünscht. Aber Paulus macht den Lesern seines Briefes und somit auch uns nichts vor. Vorbildliches Verhalten würde uns nicht davor schützen, Leid zu erfahren oder Schaden zu nehmen, ganz im Gegenteil. Aber wenn Christus im Herzen unseres Lebens steht, im Zentrum unseres Lebens steht, wird unser Herz verwandelt. Das kann gut tun, sich das vielleicht einmal ganz ehrlich und ganz persönlich zu reflektieren. Wie steht es mit meinem Reden und Handeln? Steht beides im Einklang? Wo habe ich Baustellen? Was sieht Jesus, das ich selbst nicht sehe? Die Verbindung zu Gott, zu Jesus Christus, ist der Schlüssel. Wir sind nur durch Gottes Kraft imstande, ein Leben in wahrer Integrität zu führen. Und selbst für Jesus war diese Verbindung zu seinem Vater der entscheidende Faktor. Es funktioniert nicht, aufgrund eigener Vorsätze und Entscheidungen zu sagen, ab morgen werde ich es ändern. Allein bereits dafür, um Gottes Willen zu erkennen, brauchen wir die Verbindung für uns. Denn auch das fällt uns vielleicht manchmal schwer zu erkennen, was ist Gottes Wunsch für unser Handeln. Und auch ich befinde mich immer wieder in Situationen, in denen ich mich frage, welche Handlung und welche Haltung wünscht sich Gott von mir? Oder in der ich Kraft benötige, um seinen Weg zu gehen. Und dafür ist es wichtig, die Verbindung zu ihm jeden Tag neu aufzubauen und zu pflegen. Jeden Morgen, wenn ich mit meinem oder mit unserem Hund die Morgenrunde drehe, bete ich zu Gott, dass er die Beziehung zu mir stärkt und mich und mein Herz verändert. Gottes Willen in unserem Leben konsequent umzusetzen und nach seinen Maßstäben zu leben, ist herausfordernd. Wir müssen darauf gefasst sein, dabei auch negative Dinge auszuhalten, denn die Mehrheit der Gesellschaft fragt nicht nach den Maßstäben der Bibel. Wir werden im Gegensatz geraten zu der Gesellschaft um uns herum. Wir werden Dinge anders sehen als die Menschen um uns herum und auch hier sollten wir dem Beispiel Jesu folgend, der das ein oder andere Mal unbequem war für seine Mitmenschen oder um ihn herum, klar bleiben. In Römer 12, Vers 2, den Text hatten wir am Anfang schon gelesen, wir kommen jetzt darauf zurück, fordert uns Paulus aufdrücklich dazu auf, ein Leben in Integrität zu führen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Paulus betont hier, dass sich aus dem, was wir glauben, ergibt, was wir leben. Wir sollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, wir sollen unser Denken ganz neu ausrichten, um seinen, um Gottes Willen beurteilen zu können. In der Luther-Übersetzung heißt es sogar, stellt euch nicht dieser Welt gleich und ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Paulus weist in diesem Kapitel 12 auch immer wieder darauf hin, mit Respekt und Rücksicht auf alle Menschen zu leben. Hier geht es also nicht um die Abwendung von Mitmenschen, nicht darum, andere Nichtgläubige zu vergessen oder herabzusetzen. Und so wie die römische Gemeinde hier in Römer ermahnt werden muss, so werden auch wir ermahnt und aufgefordert, aufmerksam zu sein und uns zu reflektieren. Die Neuausrichtung unseres Denkens durch die Veränderung, die Gott bewirkt, von der Paulus hier spricht, hängt mit dem Prüfen des Willens Gottes zusammen. Aus innerer Erneuerung erwächst ein neues Fragen nach Gottes Willen, und durch ein neues Erkennen des göttlichen Willens kommt es zu einer fortwährenden Verwandlung unseres Lebens. Und an der Stelle komme ich vielleicht nochmal auf den Andachtstext von heute Morgen zurück, auf diesen Priester Valentin, von dem es heißt, er bezahlte sein Leben für seine Überzeugung, dass Gott mehr zu gehorchen sei als dem Kaiser mit seinem Leben. Wenn ihr den Text noch nicht gelesen habt, holt es gerne nach. Mir sind zum Ende dieser Predigt drei Punkte besonders wichtig, die ich noch einmal kurz zusammenfassen möchte. Integrität folgt aus einer engen Beziehung zu Gott. Zweitens, ein Leben in Integrität führt zu einem inneren Frieden. Wir können ohne Schuld oder Sorge vor Entdeckung leben, wenn wir aufrichtig und transparent sind. Wenn Reden und Handeln übereinstimmen, stärkt das unser persönliches Zeugnis. Wenn wir ehrlich, vertrauenswürdig und authentisch handeln, sind wir ein glaubwürdiges Beispiel für unseren Glauben. Wir sehen, was auf dieser Welt schiefläuft, und wir können einen Gegenpol bilden. Wir können dafür sorgen, dass Gottes Wille und sein Charakter in dieser Welt sichtbar wird. Und wir sollen sein Reich in dieser Welt bauen durch Wort und Taten. Beides gehört untrennbar zusammen. Und so wünsche ich dir und mir die Kraft und den Mut, die Fahne des Glaubens auch in Situationen hochzuhalten, die unbequem und herausfordernd sind. Damit können wir lebendiges Evangelium sein, und darum geht es am Ende auch in dieser Zeit immer mehr, leuchten in einer dunklen Welt. Licht sein für Menschen, die auf der Suche sind und sich mehr und mehr in den Wirren dieser Welt verlieren. Und auch wenn wir an dieser Herausforderung wahrscheinlich immer mal wieder scheitern werden, immer wieder Fehler machen, dann dürfen wir uns trotzdem Gottes Liebe ausnahmslos gewiss sein. Er liebt uns und er versteht uns auch mit unserem Zögern, mit unserem Scheitern und mit unserer Angst. Aber auf die Zusage seiner Unterstützung können wir uns dabei immer auf dem gesamten Weg verlassen, mit einer Zusage, wie wir sie in Jesaja 41, Vers 10 lesen: Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Amen.